Also bevor ich zu meinem Thema komme, Unternehmenswikis, möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, die ein bisschen Bezug nehmen auf das, was gestern besprochen wurde. Einerseits ist mir eine Formulierung hängen geblieben von gestern von Judith und Katja. Freiheit als spezifische Offenheit von Weltentwürfen. Und zwar interessant hier spezifische Offenheit. Also man muss sich überlegen, dass Offenheit ein Terminus ist, der ja, wie auch schon angesprochen wurde gestern, damit zu tun hat, dass es auch vorher Geschlossenes geben sollte. Also man redet von Spezifikation, also spezifischer Offenheit. Es gibt eine man braucht eine Spezifikation von dem, was offen bedeutet. Und zum Beispiel bei Open Data haben wir festgestellt, es gibt sowas wie Datenformate. Das heißt, dass das, was man Rohdaten nennt, also Sachen, die in zum Beispiel XML formatiert sind, dass die schwierig also dass sie erstens mal leicht zu klassifizieren sind, aber dass man nicht wirklich sagen kann, Rohdaten, ganz einfach. Und man kann es deswegen nicht sagen, weil man immer, auch die Rohdaten selbst sind in einem Format spezifiziert und die Art, wie das generiert wird, hat Auswirkungen darauf, wie die Weiterverarbeitung erfolgt. Also das war mal der Punkt. Das zweite ist, wir arbeiten ja auch hier mit Wikis, also das Symposium hier wurde teilweise in einem Wiki organisiert und ich habe da ein bisschen experimentiert damit. Dann wollte ich meinen Abstract hochladen und was mir da in Erscheinung getreten ist, war folgendes Ding: Zugang verweigert. Also das spricht ein bisschen mehr den Aspekt von Fesseln und nicht von Freiheit an. Also alles, was ich nachher sagen werde, setzt voraus, dass man Zugang zum Wiki hat und dass man ein bisschen die Möglichkeit hat, wirklich Text zu bearbeiten, denn darum geht es ja bei Wikis. Was man hier auch sieht an dem Screenshot ist, das ist eine bestimmte Software, ein Doku-Wiki. Sieht man es? Ja, ein bisschen schlecht hier, Doku-Wiki. Das ist nicht die Software, die Wikipedia verwendet, sondern eine spezielle Software, die ein bisschen sozusagen einfacher gestaltet ist. Hier habe ich ja aus der Homepage des Doku-Wiki einen Screenshot gemacht. Was ganz interessant ist, auf der rechten Seite Use Cases. Wikis are quick to update and new updates are easily added. Also das ist eine Charakteristik von Wikis ganz allgemein. Man kann wirklich auf einfache Weise Text bearbeiten. Und er ist designed for collaboration while maintaining a history of every change. Das heißt, man kann quasi parallel Text bearbeiten und die Bearbeitungen werden als einzelne Versionen archiviert in einer Historie. Wofür kann man das einsetzen? Und hier gibt es auch noch gleich eine Liste: Corporate Knowledge Base, Private Notebook, also als privates Tagebuch, Software Manual, Project Workspace und CMS, also CMS Content Management Systeme. Ich habe es eingesetzt schon lange als Student in einigen Vorlesungen sozusagen als privates Notizbuch, beziehungsweise um für Vorlesungen was beizutragen. Und jetzt verwende ich es, beziehungsweise versuche es zu verwenden in einem Unternehmen. Und das, was jetzt folgt, ist ein bisschen ein fiktionalisiertes Fallbeispiel von dem, was ich da so erlebt habe. Ich würde sagen, Auseinandersetzung mit Gesprächen mit Leuten aus dem Unternehmen, aber nicht wirklich eine Wiedergabe von den Gesprächen. Also das ist eigentlich eher eine Inspirationsquelle gewesen für das, was jetzt kommt. Also, stellt euch vor, es gibt zwei Personen, oder fangen wir mal mit der ersten an. Es gibt Dilbert, der ist in einem Unternehmen tätig, in der Buchhaltungsabteilung. Und in der Buchhaltungsabteilung verwendet er eine Buchhaltungssoftware zum Erstellen seiner Berichte. Was er jetzt aber machen will, er hat die Aufgabe, ein PDF zum Erstellen von den Berichten, weil normalerweise sind diese Berichte intern in der Software gespeichert und nur wenn es eine Kommunikation nach außen gibt, müssen die als PDF gespeichert werden. Das Problem, das Dilbert hat, ist, er weiß nicht mehr ganz genau, wie das geht, wie die einzelnen Schritte sind und welche Einstellungen da zu machen sind. Was er jetzt tut, ist, er weiß, dass es ein Unternehmenswiki gibt, wo es teilweise Anleitungen gibt, Informationen zu dem, zu bestimmten Problemen. Das sucht er auf und tatsächlich, er findet für seine Software mit dem Namen Book, findet er Anleitung zum Erstellen des PDFs. Er versucht, die Anleitung abzuarbeiten und kommt drauf, ja, das passt nicht ganz zu der Menüstruktur, die ich vorfinde in der Software. Was er macht, ist, um die Aufgabe doch noch zu erledigen, er ruft bei der Hotline an, ganz einfach. Es gibt bei großen Unternehmen so eine Unternehmenshotline, wo man die IT-Abteilung fragen kann, was los ist. Dort findet er Maria. Maria hilft ihm bei dem Problem, also direkt. Dilbert beschreibt sein Problem und Maria hilft ihm, die Schritte abzuarbeiten und er hat das Problem gelöst. Nachdem Dilbert ein bisschen gerne, er hat die Idee verstanden vom Wikis und das heißt, Content, der da drauf ist, Seiten, die da drauf sind, sollten aktuell gehalten werden von den Leuten, die das wirklich benutzen. Das heißt, er editiert die Page und er ändert das so an, dass es auf seine Menüstruktur passt. Also, dass er wirklich auch, wenn er das nächste Mal schaut, weil er ziemlich vergesslich ist, das auch wiederfindet. So, jetzt haben wir ein Problem. Ein anderes Problem, nämlich in einem anderen Gebäude sitzt Sharon. Die verwendet auch eine Buchhaltungssoftware, und zwar dieselbe, Book, nur mit einer anderen Versionsnummer, Book Y. Und das Problem ist, die Version, also eigentlich ist es Book W, die Vorversion, Sharon verwendet noch die Vorversion, und sie möchte das Wiki, also sie versucht auch die Schritte abzuarbeiten und kommt nicht drauf, was das Problem ist. Und jetzt kann man sagen, okay, haha, es gibt ja eine Versionshistorie, wo das alles doch draufsteht und wo die alte Version, die sich bezogen hat oder vielleicht bezogen hat auf ihre Versionssoftware, auf ihre Software, die sie verwendet, noch aktuell ist und wo sie sozusagen ihr Problem lösen kann. Nur Sharon hat überhaupt keine Geduld, die ganze Historie abzuarbeiten, weil sie findet da irgendwie Typo, in der Versionshistorie findet sie Typo oder Comment oder stimmt nicht, Diskussionsänderung und solche Sachen. Und außerdem muss sie in einer halben Stunde weggehen, weil sie schon Feierabend machen will. Also was sie macht, sie ruft auch schnell die Hotline an und Maria hilft ihr genauso bei dem Problem. Also ihr seht so ungefähr, was das Problem ist. Ja? Also man kann durch die schnelle Ad-Hoc-Bearbeitung hat man nicht nur einen Freiheitsgewinn, sondern muss auch mit den teilweise Quickfixes von den anderen Personen sich auseinandersetzen. Ja? Also man muss drauf kommen, was da überhaupt passiert ist. Und meistens sagt man, gibt man es dann auf und geht einen anderen Kanal, um sein Problem zu lösen. Also das ist so ein bisschen die Erfahrung, die manchmal auftreten kann bei Wikis. Jetzt ist es so, dass, also um das ein bisschen allgemeiner zu fassen, es gibt nämlich nicht einen Schlussstrich, wie man es normalerweise hat, zum Beispiel bei einem Benutzerhandbuch. Für eine bestimmte Software gibt es ein Benutzerhandbuch, wo die ganzen Schritte beschrieben sind. Und für eine andere Software gibt es ein anderes Benutzerhandbuch. Das ist nicht der Fall bei Wikis, da kann man immer und zwischenzeitlich auch Änderungen einpflegen. Und dieser Freiheitsgrad ist manchmal ein Problem, wenn man sich schnell orientieren will, also wenn man schnell eben eine Anleitung sucht. Ich versuche das jetzt ausgehend von dem ein bisschen allgemeiner zu verfassen und rauszukommen, wo da eigentlich welche Charakteristika das eigentlich hat. Ja. Also, ja. Ja, klar. Ja, das ist nämlich interessant, gut, dass du es ansprichst. Jeder hat halt seinen Job. Ja. Die IT-Abteilung ist dafür zuständig, Fragen zu beantworten in der Hotline. Und
das Wiki wurde von denen installiert?
Das Wiki ist ein Unternehmenswiki, das ist von anderen Leuten organisiert, sagen wir so.
Also nicht auf deren Kosten?
das hat sich selbstständig entwickelt. Ja. Also es hat irgendwie Bedarf gegeben und dann ist das so entstanden. Also, aber gut, dass du das ansprichst, weil es ist ja manchmal schon so, dass man das Wissen, das man sich schwer erarbeitet hat, nicht oder dass man oft gar nicht die Zeit hat, das Wissen dann reinzutragen. Ja.
Ja.
Ja. Okay. Also, zum Schlussstrich. Also, was man eigentlich hat, ist, es gibt keinen Schlussstrich in der Hinsicht, dass man sagt, ja, es ist die Deadline, jetzt wird das ganze Paper, das ganze, die ganze Anleitung veröffentlicht. Anstelle von dem gibt es, ich hoffe, das sieht man ein bisschen, so einen Edit Screen, ich meine, ihr kennt alle Wikis, und einen Speicherbutton. Was ist der Speicherbutton? Was bedeutet der? Und da wird es jetzt ein bisschen, kann man es philosophisch auch sehen, nämlich indem man sich fragt, was bewirkt der Speicherbutton? Der Speicherbutton hat eigentlich drei Funktionen und das ist etwas, was man mit Aufhebung beschreiben kann. Also es gibt drei Möglichkeiten, das zu sehen. Erstens, wenn du den Speicherbutton drückst, wird das, was du hier reingeschrieben hast, gespeichert. Also aufbewahrt in der Datenbank, die dort verwendet wird in dem Wiki. Zweitens, die ältere Version, wenn es eine gegeben hat, wird in den Hintergrund gedrängt und die Vorderversion wird verwendet. Also eigentlich wird das, was vorher geschrieben wurde, aufgehoben. Im Prinzip kannst du den ganzen Text, der vorher drin war, löschen und einen anderen einfügen. So wie es eben Sharon gemacht, wie es eben Dilbert gemacht hat, also die neue Version reingeschrieben hat. Und drittens, was auch noch in der Möglichkeit drin ist, wenn man nämlich sagt, Dilbert oder Sharon kommen drauf, ja, es gibt zwei Versionen und ich muss in der aktuellsten Page alle zwei einfach eintragen und sagen, wenn du die Version verwendest, führ diese Schritte aus und wenn du die andere Version verwendest, führ die anderen Schritte aus. Das ist ja eigentlich der Vorteil vom Wiki, dass du sagst, bezieh dich auf die Situationen, die es gibt im Unternehmen. Ja. Oder eben Maria macht es in der IT-Abteilung. Ja. Dann hast du eine dritte Funktion von Aufhebung, nämlich dass es einen Mehrwert generiert. Dass du sagst, ja, ich habe nicht nur die ersten zwei Versionen, sondern habe eine dritte Perspektive, die mir erlaubt, alles von den zwei trotzdem zu haben und einen Mehrwert davon zu tragen. Nämlich die Vermittlung von den zwei Versionen. So, jetzt habe ich eigentlich mehr einen Vorteil angesprochen. Und hier ist noch interessant, dass eigentlich das Wiki, du kannst alles mit dem Wiki machen. Das heißt, du kannst jeden Text reinschreiben, auch wenn es irgendein Blödsinn ist. Das machen ja die Spammer, wenn sie Seiten mit Werbung volltröpfeln. Und warum ist das Wiki so großzügig, kann man sich fragen. Da gibt es zwei Punkte dafür. Erstens, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, den Text zu zerstören. In irgendeiner Historie findet man immer und jemand, der sich darum kümmert, kann das wiederherstellen. Und ich habe, wenn man jetzt einen Vergleich anstellt mit einem Notizblock, ich habe nicht die Möglichkeit, die Seite zu zerreißen und in die Donau zu werfen zum Beispiel, weil dann ist sie weg. Das gibt es nicht beim Wiki. Und der zweite Aspekt, der eigentlich immer in der Software uns beschäftigt, ist der Aspekt, die Trennung zwischen Darstellung und Speicherung. Also Frontend und Backend, wenn man es anders beschreiben will. Nämlich, dass das, was dargestellt ist, vermittelt wird durch eine Prozedur, durch Algorithmen, durch Programmcode, die dann auf nicht immer bekannte Weise dazu führen, dass Sachen gespeichert werden oder nicht gespeichert werden. Also es gibt eine Entkoppelung der zwei Funktionen von Darstellung und Speicherung, was ja beim Papier überhaupt nicht der Fall ist. Beim Papier hast du die Seite, schreibst was drauf, kannst eventuell was durchstreichen, aber irgendwann ist Schluss mit den ganzen Änderungen. Irgendwann ist das Papier voll gesogen mit all dem, was du draufkritzelst. Aber man kann trotzdem nicht sagen, dass dieser Konflikt zwischen Bewahrung von altem Text und Hinzufügung von neuem Text gar nicht besteht im Wiki, weil den Konflikt, der wird ja ständig ausgetragen, zum Beispiel auf Wikipedia, durch die, wenn ihr das gehört habt, Edit Wars, die dazu führen, dass jeder will seinen Text auf der Oberfläche, auf der ersten Seite behalten und darum kämpft er darum, immer wieder seine Änderungen reinzustellen, reinzubringen. Also man will eigentlich den Text, den man reingebracht hat, den jemand anderer reingebracht hat, nicht, dass der nicht von der Bildfläche verschwindet und in der Historie irgendwo verstaubt. Also man kann diesen Zielkonflikt zwischen Bewahrung und Erneuerung noch immer haben, aber nur ist er nicht mehr auf einer technischen Ebene, auf einer sozusagen medialen Ebene. Man kann sich nicht darauf ausreden, dass das Papier eben vollgeschrieben ist, sondern man muss argumentieren, warum jetzt genau der Text dort stehen soll auf der aktuellen Seite. Also man muss die Argumentationsstrategien ändern, weil zum Beispiel auf einem Papier kannst du irgendwann sagen, ja, es gibt eine Deadline, bis dahin muss das Folge fertig geschrieben sein und dann ist der Druckprozess in Gang und dann wird das Papier rausgebracht, gedruckt und fertig. Also im Wiki können die Grenzen, auf die wir stoßen, nicht mehr so einfach auf das Medium geschoben werden. Einem Wiki kann man nicht mehr so leicht vorwerfen, dass es uns in unserer Freiheit behindert. Es fördert ja eben so einen Prozess der Gestaltung und Bearbeitung, ohne dass es ein vorgegebenes Ende gibt. Man kann das prinzipiell, solange man Zeit hat, solange man Lust hat, bearbeiten. Und das Wiki hindert uns nicht, die Anleitung für beide Softwareversionen, wie sie im Anfangsbeispiel gezeigt wurde, in einer Version darzustellen. Durch unsere eigenen Beschränkungen, zum Beispiel wir haben keine Zeit, wollen Feierabend machen, hindern uns in unserem Alltag, diese Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie sinnvoll sind für uns. Und zusätzlich kommt dazu, wir können ad hoc und relativ schnell den Text bearbeiten. Das heißt, jemand, der kurz seine Notizen loswerden will oder speichern will, kann das machen, jedoch mit der Möglichkeit, dass sie dann nachher weniger nützlich ist. Was auch noch interessant ist, als zweiter Aspekt, wenn man etwas im Wiki suchen will, zum Beispiel hier das in dem Einsichtswiki Atlantischer Ozean, bekommt man erstens mal Suche, unten sind die Ergebnisse Ihrer Suche gelistet. Falls der gesuchte Begriff nicht gefunden wurde, können Sie direkt eine neue Seite für den Suchbegriff anlegen, indem Sie auf den Seite-Anlegen-Knopf drücken. Ergebnisse, nichts gefunden. Das heißt, ich habe noch etwas gesucht, möchte eigentlich irgendwas zu dem Thema finden, habe nichts gefunden, aber das Wiki bietet mir die Möglichkeit, selbst das, was ich suche, einzutragen. Und das kann man auf drei verschiedene Weisen deuten. Ich habe eine bevorzugte, aber ich stelle jetzt alle drei vor. Die erste ist, dass das eigentlich ein bisschen zynisch ist. Ich suche Hilfe bei einem System und das, was ich kriege, ist nicht mal nur nichts, also eine leere Seite, sondern ja, das, was du suchst, kannst du selber einfügen. Ja. Also irgendwie ein bisschen zynisch ist das schon. Ja. Der zweite Aspekt, also um das mit zynisch noch ein bisschen zu übersteigern, ihr kennt alle Siri von Apple, diese Hilfssoftware. Es gibt hier, man kann eine Frage stellen dem Siri und schreiben, Siri, I'm bleeding really bad, can you call me an ambulance? Und Siri antwortet, from now on, I will call you an ambulance. Das ist mal wirklich ein gescheiterter Hilfsversuch. Aber wir wollen ja ein bisschen fair bleiben. Und es geht ja, wenn man sowas findet im Wiki, manchmal ist es ja auch ein Motivator, wirklich das einzutragen, was man interessiert. Man sucht zum Beispiel woanders weiter und wenn man die Antwort gefunden hat, tragt man es ein. Deswegen ist es nicht nur ist dieser Hinweis auf, du kannst deinen Content selber beitragen, wenn wir jetzt zurückkommen zum Wiki, nicht nur zynisch, sondern ist auch eine Ermöglichung dafür, dass man sich mit etwas beschäftigt. Also es ist eigentlich ein Ratschlag. Ja? Wir können uns ja entscheiden und uns zwingt ja niemand dort zu bleiben und uns dann selber damit zu beschäftigen. Und es wird auch niemand, wenn er wirklich blutet, Siri anrufen und sagen, bitte ruf mir die Rettung. Wir können uns ja entscheiden, einfach zu gehen und unsere Suche an anderer Stelle fortzusetzen. An dem Punkt jedoch, wo wir uns entscheiden, das Thema selbst zu setzen, sind wir in einer Situation, und das nenne ich jetzt ein bisschen in Abwandlung von dem Titel von unserem ganzen Blog heute, fesselnde Freiheit, nicht fesselnde Freiheit, sondern fesselnde Freiheit. Einerseits ist es eine Faszination über die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, mich selbst mit einem Thema auseinanderzusetzen und ein Thema zu bearbeiten. Andererseits ist es ja auch eine Inanspruchnahme. Es fesselt mich in gewisser Weise, nicht unbedingt negativ, aber ich bin gefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kreativ oder in Auseinandersetzung mit anderen Sachen, die ich gefunden habe. Und was aber von mir erwartet wird, ist, dass ich meine eigenen Grenzen und Interpunktionen setze, dass ich sage, irgendwann ist Schluss und dann habe ich es bearbeitet. Und das ist auch eine Herausforderung, weil das Wiki ja nicht vorgibt, wann Schluss ist. Es kann immer weitergehen. Also das Wiki, das Vorbild eines grenzenlosen Ortes, ist hier ja, zu finden, der alles aufzunehmen imstande ist, und das macht schwer, ein Ende zu setzen. Wenn, dann gibt's multiple Enden, reversible Enden und ein Aufhören bis auf Weiteres. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier alleine sind und alleine Content reinstellen, sondern Wikis ermöglichen ja Kollaboration. Indem der Text offen gegenüber Änderungen von anderen ist, entsteht eine Diskussion über die Grenzen der Aufnahme von Änderungen. Die technische Offenheit der Bearbeitung erlaubt nicht nur einen Hinweis auf die Überforderungserscheinungen der Einzelnen gegenüber einer glatten Oberfläche des Mediums, sondern auch die Explikation der Grenzen, die sich eine Gemeinschaft in Auseinandersetzung mit einem Thema gibt. Das bietet Gelegenheit, am Text die Grenzen anderer und die eigenen zu erkennen und zu diskutieren. Also im Szenario des Unternehmenswikis lernt diejenige Person, die den dritten Eintrag macht, am Text etwas über die Tatsache, dass es im Unternehmen verschiedene Buchhaltungsversionen gibt. Das wäre ja vorher vielleicht gar nicht sichtbar gewesen, wenn man nur die Kommunikation zwischen Hotline und anfragende Person hätte. Also die Eröffnung des Textes erlaubt in dem Fall eine Neubestimmung der Horizonte von den Personen, wenn sie es denn interessiert. Und die dritte Perspektive, also wir haben jetzt Zynismus gehabt, wir haben Ratschlag gehabt, und die dritte Perspektive wäre, es ist eine Anweisung, trage etwas bei. Das habe ich mich ja auch unlängst selbst ertappt, als jemand mich gefragt hat, kannst du das bitte im Wiki eintragen, Rufzeichen. Habe ich geantwortet, das Wiki ist kollaborativ, Rufzeichen. Also du kannst es selber eintragen. Wenn wir die Aufforderung, einen Beitrag zu leisten, als Anweisung deuten, haben wir es mit etwas zu tun, das ich testweise als Ideologie des Bricolage bezeichne. Der Wunsch nach Vernetzung wird zum System gemacht. Propagiert wird der Entfall von schwerfälligen Gesetzen und Konventionen, das Ende von Aufnahmebedingungen und Prüfungen. Die Ideologie des Bricolage ist die der agilen Bearbeitung von Inhalten. Die Struktur der Arrangierung dieser Inhalte an einem Ort, der selbst keine Bedingungen stellt, jeden Beitrag feinsäuberlich archiviert und dadurch als System unantastbar wird. Die Machtausübung erfolgt nicht, zumindest nicht zunächst, durch Ausgrenzung und Aufnahmestopp, sondern durch die Offenheit, durch die Involvierung möglichst vieler Akteure, dessen Beiträge bedingungslos aufgenommen und gleichberechtigt als Contents archiviert werden. Jeder darf beitragen, solange die produzierten Artefakte nach Belieben zum System katalogisiert, versioniert, vermischt, ausgewertet und zum Verteilen freigegeben werden dürfen. Der Gedanke von einer entfesselten Welt und der Ermöglichung von Kreativität wird systematisiert. Das System verkündet ein Gebot, sei kreativ, genieße die totale Freiheit. Und da habe ich was gefunden, deswegen bin ich auf den Begriff Bricolage also gekommen. Es gibt eine Software, die nennt sich Bricolage und die wird so beworben. The only web publishing system that doesn't think it's smarter than you are. No boilerplate team to restrict your creativity. No assumptions about how you want your site to work. No wasted time figuring out the right way to do it. Stop trying to hack your way out of someone else's paper bag and start enjoying total freedom. Also die totale Freiheit hier im Bricolage-System. Wer will das nicht benutzen? Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Ich habe mich mit dem System nicht auseinandergesetzt, aber im Prinzip ist es ein Content-Management-System, wo man seine eigenen Formulare strukturieren kann. Also inwiefern ich meine totale Freiheit vergnügend verwenden kann, ist eine andere Frage. Aber es ist schon, es ist ein Wunsch, der ja da hier praktisch dem entgegenkommen wird, nämlich der Ausbruch aus dem Käfig ist eigentlich das Muster hier, dem wir folgen, das Muster, das uns fesselt. Und das ist ja eigentlich bei den ganzen Open Aspekten, was wir auch gestern schon angesprochen haben, es gibt diesen Aspekt von Open, der immer nur positiv ist, wo man sagt, ja, alles, was offen ist, ist schon mal prinzipiell gut, weil es gibt keine Aufnahmebedingungen, es gibt keine Schranken, die jemand setzt und sagt, jetzt ist Stopp. Und welche Konsequenzen das haben kann, haben wir auch gesehen bei dem Beitrag mit Tippfehlern und Rechtschreibfehlern an unterschiedlichen Stellen bei Peer-Beiträgen. Aber was kann man davon halten, dass es solche Content-Management-Systeme gibt, die ja mehr als zum Beispiel Wikis die User dazu animieren, aktiv zu werden und Beiträge zu setzen, wie es ja zum Beispiel bei Mobile Apps der Fall ist oder bei YouTube für Videos, dass man was hochlädt. Diese Beiträge sind ja gedacht zur Involvierung möglichst vieler Produzenten von Inhalt, aber das, was konstant bleibt, ist ja dann das System, ist die Plattform, die zwar die permanente Möglichkeit gibt, irgendwelche Aktivitäten zu setzen und beizutragen, aber gleichzeitig ist das, was da beigetragen wird, kann das nicht den Modus operandi, den Modus verändern von dem System, wie zum Beispiel bei YouTube. Du kannst nicht die Plattform selber verändern durch die Contents, die du beiträgst. Oder nicht direkt. Und zum Schluss noch etwas, was mir auch noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang. Ein Hinweis, dass es ja eigentlich hier, dass dieses Archiv, das bei Wikis erstellt wird, die Versionierungen, dass man das vergleichen kann mit Gedächtnis, mit der Funktion vom Gedächtnis. Und da gibt es ein Zitat, das ich gefunden habe, dass das Gehirn vergleicht mit Palimpsest. Das kommt von Thomas de Quincey. Such a palimpsest is my brain, such a palimpsest a reader is yours. Everlasting layers of ideas, images, feelings have fallen upon your brain softly as light. Each succession has seemed to bury all that went before, and yet in reality not one has been extinguished. Also das kommt ja ein bisschen bekannt vor mit den Versionierungen, die ja immer wieder gespeichert werden. Und ich meine, ein Palimpsest ist ja im Prinzip ein Pergament, das gelöscht wird und durch das Löschen bleibt zwar eine Spur von dem alten Text, aber man kann neuen Text draufschreiben. Also da gibt es dann verschiedene Methoden, um diesen alten Text wieder herzustellen. Und was halt interessant ist jetzt im Vergleich vom Palimpsest standardmäßig und Wiki, dass man beim Wiki ja diese Funktion schon vorgesehen hat, dass es diese Version gibt und dass man wieder zurück kann. Das ist interessant, und warum ich hier das Have Fallen Upon fett gedruckt habe, ist, diese Layers of Ideas, Images, Feelings have fallen upon. Das klingt so, dass wie wenn das nur passiv wäre. Ja? Also es ist, im Wiki zumindest, ist es ja ein Beitrag, den die Leute liefern und der dazu führt, dass Text verändert wird. Ja? Aber trotzdem im Archiv bestehen bleibt. Aber was wir hier beitragen können, ist ein, wie soll man sagen, Man muss das eigentlich kultivieren, die Fähigkeit der Beschreibung, sowohl für die Möglichkeiten, die das Gehirn bietet, als auch die Möglichkeiten, die das Wiki bietet, sind eine Frage der Kultivierung, also wie man diese Möglichkeiten nutzt. Ja. Und eine mögliche Strategie ist, dass man sich auch andere Kommunikationskanäle, andere Medien sucht, die einem helfen zur Orientierung, um diese Fähigkeit zu kultivieren. Also wenn wir wieder zurückkommen auf mein Unternehmensbeispiel, das Verhalten von Sharon und Dilbert, das Medium eine Weile zu wechseln und durch diese Neuorientierung dann im Wiki beizutragen, ist vielleicht nicht die schlechteste Option. Und außerdem die Idee, die in Verbindung mit Wikifizierung steht. Nämlich Wikifizierung geht immer davon aus, dass es einen anderen Content gibt, einen Content, der dann im Wiki eingebracht wird. Deswegen gibt es auch immer wieder die Möglichkeiten, neue Beiträge zu liefern. Und man benötigt eben immer auch Quellen von anderswoher. So, ich hoffe, das war jetzt am Schluss nicht zu spekulativ. Ich bin jetzt da offen und nicht ganz offen, aber bereit für Fragen.
An diese Version wieder ranzukommen oder diese überhaupt einzubeziehen in die Wikifikationsabläufe, gerade auch innerhalb eines Unternehmens. Meine Erfahrung ist, wann immer ich Menschen vertraut mache mit einem Wiki, also wir haben es mittlerweile geschafft, ans Institut für Theaterfilm und Medienwissenschaft Wikis reinzuschleusen in vielfacher Form. Vorher verwendeten die Personen ein Word-Dokument, das auf dem gemeinschaftlichen Server lag. Man kennt das, das irgendwann in verschiedenen Versionen da liegt und so weiter und so fort. Aber der Aspekt der Versionierung schien alle immer intuitiv zu überzeugen. Also man sagt, du kannst nichts falsch machen. Ganz egal, was du hier reinschreibst, du kannst nichts überschreiben, weil alles ist noch da. Mhm. Niemand schaut sich das aber an, das, was noch da ist. Also genau. Welche Arten von Freiheiten werden da geschaffen? Sind das Illusionen der Freiheit? Es scheint ja irgendwie zu funktionieren, aber...
Nein, ich habe hier ein Mikro. Ich glaube nicht, dass das eine Illusion ist. Ja? Ich glaube ja, man kann ja trotzdem diese Versionierungen verwenden. Und die Frage ist nur, in welchen Kontexten. Also ich denke mir, wenn es ein Forschungsprojekt ist, wenn man gezielt mit dem Wiki arbeitet, ja, wenn man das nicht nur nebenbei macht, weil es zum Beispiel eine Obligation ist oder weil es sich gerade so gehört in dem Prozess, den man halt verwendet. Ja. Wenn das nicht nur der Fall ist, dann denke ich mir, kann man sich ja darauf konzentrieren und sagen, ja, es gibt Versionen und ich habe es ja selber auch oft so verwendet, dass ich mir die Versionen anschaue, was wurde geändert, was sind die Unterschiede zwischen den Texten. Ja. Und es wird ja, man merkt ja, dass es funktioniert, wenn man sich Wikipedia anschaut. Wobei Wikipedia, wie wir ja am Freitag gehört haben, ziemlich stark davon ausgeht, dass es eine schon geschlossene Gruppe gibt, die sich dann stark darum kümmert, was genau bearbeitet wird und wo die Änderungen vorkommen. Also um es zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass es eine Illusion ist, aber es ist auch nicht das Total Freedom, das man immer bewirbt.
Zwei Kommentare.
Was gibt es für Ideen an Weiterentwicklung? Weil das ist ja alles ziemlich archaisch und ziemlich schrecklich. Und in Wirklichkeit ist das, glaube ich, alles noch viel schlimmer. Ja. Also wenn ich schaue, es gibt irgendeine Matrix, da findet man 200 verschiedene Open Source Wikis. Ja. Und also ich will jetzt gar nicht ausholen. Ja. Ich meine, was gibt es an Weiterentwicklungen? Was ist zum Beispiel mit semantischen Wikis? Oder was gibt es an Ideen?
Also
das alles irgendwie brauchbarer zu machen.
Ich habe mich mit dem jetzt nicht speziell auseinandergesetzt, mit Semantik-Wikis und so. Ich glaube, das Problem ist ja eher nicht, dass es ein technisches Problem wäre, weil technisch ist ja alles da, ja. Es ist ja...
Ja, es ist unbenutzbar.
Nein, es ist nicht unbenutzbar.
Die Versionen dialektisch kommen an einer Version heran, ja. Wenn ich irgendwann Techniker finde, ja. Aber von der Usability her ist das ja alles eine Katastrophe.
Also, Word, ja, was die User wollen, ja, ist, die User wollen halt einfach, nachdem Office verbreitet ist, das mit Cut and Paste dort reinbringen. Ja, da fangen ja die Probleme an. Außer man hat wieder irgendein proprietäres, sauteures System wie SharePoint oder was weiß ich.
Oh, SharePoint, ja. Ich glaube, dass ja, um das zu antworten, ein Wiki ja gerade von dieser Leichtigkeit lebt. Ja? Also es gibt nicht so viele Bearbeitungsmöglichkeiten. Es gibt einen relativ einfachen Syntax, den man verwenden kann. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es auch möglich, das zu verwenden. Und ich glaube, das Problem ist mehr, eine Art Praxis einzuführen, zum Beispiel in die Arbeitsprozesse, die man verwendet, um das Wiki zu nutzen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass das unbenutzbar wäre, sondern es ist mehr eine Frage der Einspielung in einer Gruppe. Also es gibt, man braucht Leute, die sich damit auseinandersetzen.
Ich sag was dazu und zu Jana und habe dann eine eigene Frage. Ich glaube, ein Stichwort ist Usability. Und da gibt es eine große Gefahr, nämlich die Gefahr ist die, Usability ist sklavisch orientiert nach dem, was die Leute glauben, dass sie tun wollen. Ja? Und das ist die Argumentation. Die wollen in irgendwas reinschreiben und alles, was daherkommt und ihnen andere Möglichkeiten macht, wird einmal nicht als Usability-freundlich eingestuft. Und deine Antwort war, also so klar ist es auch wieder nicht, wenn wir eine Software haben, die mehr Möglichkeiten macht, dann muss man auch das Userverhalten entsprechend im Auge haben und möglicherweise verändern. Und da habe ich eine Bemerkung zu den Versionierungen, weil eine Sache ist ausgeblendet gewesen in meiner Wiki-Erfahrung und das ist die folgende. Der Grund, warum die Leute sich nicht so sehr um die Versionen kümmern, ist der, dass sie draufkommen, im Wiki können sie sowieso alles nebeneinander schreiben. Das ist ein anderes Problem, ist ein ganz anderes Problem. Der Grund, warum das so plausibel ist, dass man Versionen hat, bevor man es ausprobiert hat, ist, weil man sich denkt, okay, das Papier geht die Donau hinunter und es kann nichts mehr die Donau hinuntergehen, es wird sozusagen alles aufgehoben, ich kann nichts falsch machen. Ja? Das ist aber alles noch nach dem Papiermodell gedacht. Wenn du draufkommst, um das zu schreiben, dann findest du plötzlich heraus, dass du 25 Seiten lang auf dieses Papier schreiben und schreiben und schreiben kannst und niemals den Schlussstrich machen kannst und darum nicht auf die Versionen schaust, weil was dann wirklich in die Versionen gerät, das ist echt uninteressant, weil du eh alles vorher schon hingeschrieben hast. Und das ist allerdings ein Problem der Usability. Ja? Und das ist ein Problem eines Umdenkens. Das wäre mein Kommentar zu dem, was ich da gehabt habe. Aber die zweite Frage spare ich mir auf, wenn alles gut ist. Eine Frage bringe ich noch an.
Wir gehen hier rum und dann nochmal zurück. Ich bin schuldig. Ich habe übrigens genau das gemacht in der Vorbereitung von dem Symposium. Ich habe einfach nebeneinander geschrieben. Ich habe nicht die alte Version gelöscht, sondern die neue drunter geschrieben.
Es ist auch, ich glaube aber, das ist auch allgemein das Problem, dass Kollaboration auch teilweise sehr unterschiedlich verstanden wird. Also ich habe jetzt auch versucht zu kollaborieren mit Theaterwissenschaftlern und Dramatikern und für die ist das so, die schreiben ihre Gedanken dahin und dann schreiben alle anderen ihre Gedanken darunter und irgendwie magisch soll daraus irgendwas Gemeinschaftliches entstehen. Ja, und keiner macht sich darüber Gedanken, dass das so nicht funktioniert. Und es ist so, wir sind zu respektvoll noch den Texten anderer gegenüber. Wir haben noch so dieses, das ist jetzt mein Text, der gehört zu mir. Und dass man tatsächlich in die Texte anderer Leute reinschreiben muss, dass man Dinge verändern muss und Dinge rauslöschen muss, damit ein organischer neuer Text entsteht, das ist, glaube ich, so ein Umdenken, gerade bei Geisteswissenschaftlern, wo es ja darum geht, Plagiat und um Gottes Willen und Zitat und es muss alles ordentlich gekennzeichnet sein. Also das ist irgendwas, das braucht noch eine Weile. Und wenn es jetzt um diese schreckliche Ästhetik geht, das ist alles eine Frage von Wiki-Gärtnerei. Also es gibt Menschen, die tatsächlich die Oberfläche von Wikis so tweaken können, das ist auch wieder so ein Aspekt dieser Freiheit. Ja, natürlich, Wikis sehen scheiße aus. Wikis sind einfach aus dem letzten Jahrtausend. Das ist eine uralte Software und das sieht einfach kacke aus, ja, weil es von Nerds ist und die interessiert Ästhetik nicht. Aber es ist möglich, also dadurch, dass es eben so frei ist, ist es möglich, diese Oberfläche anzupassen und die Oberfläche bunt zu machen und so zu machen, dass tatsächlich auch ästhetische Abweichungen, also es ist möglich, sozusagen auf einen Blick zu sehen, was wohin gehört und so. Ja, das ist aber eine Frage von Wiki-Gärtnern. Also da muss sich auch jemand die Mühe machen, jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel die Maria von der IT, muss ich dann halt mal hinsetzen und das irgendwie ästhetisieren. Das gehört dazu. Das ist aber ein Teil, um das Wiki auch bedienbar zu machen.
Ich möchte von dir gerne noch eine Reaktion, falls du jetzt reagieren möchtest oder möchtest du nach dem nächsten.
Ich kann dem zustimmen, dass die Wikis teilweise nicht so ästhetisch rüberkommen. Ich habe aber ein Beispiel dafür, dass wenn man versucht, das ästhetischer zu machen, es dann für die Bearbeitung noch komplizierter wird, mit nämlich HTML-Text im Content drinnen, wo du Klassen hast, wo du dann irgendwie auch Style-Sheets verwendest und wo du überhaupt nicht mehr weißt, wo ist jetzt der Content und wo fängt die Tabelle an. Ja? Und dann hast du diese Querstriche überall und hast keine Ahnung mehr, worum es überhaupt geht. Also da ist die Ästhetisierung, das ist vielleicht ein technisches Problem. Man kann mit What You See is What You Get Editoren vielleicht dann bessere Sachen erreichen. Ja? Aber ich sage nur, da gibt es auch manchmal Probleme in aktuellen Versionen von Wikisoftware, gerade bei MediaWiki und DokuWiki.
Andrea Venlasse. Ich kenne die Verwendung von Wikis in Organisationen und Unternehmen aus eigener Erfahrung, habe mich aber mehr auseinandergesetzt mit Weblogs als Knowledge Management Tool. Das scheint mir manchmal, soweit ich das lese in der Diskussion, besser zu funktionieren. Warum glaubst du? Hast du da eine Interpretation oder ist das nur meine Perspektive? Oder?
Ja. Weblogs.
Als Wissensmanagement, ja, Blogs. Ja. Mhm. WordPress, whatever, aber WordPress öffentlich. Mhm. Also meine Interpretation, ja, ich sehe halt beides und das eine funktioniert besser als das andere, ja, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ja, da geht es schon sehr um Wissensproduktion. Ja. Ja. Aber es scheint sehr gut in der Kollaboration zu funktionieren, meiner Ansicht nach, weil in zumindest meiner Organisation das Wiki halt nicht meins ist. Da brauche ich mich nicht so sehr drum zu kümmern. Da müssen ja alle mitarbeiten und naja, dann macht es halt keiner. Ja? So wirklich gut. Mhm. Ja? Aber es ist doch mein Blog, meine Verantwortung, mein eigenes kleines Gärtchen, das ich da bearbeite. Ja? Das ist meine Interpretation. Aber das
ja, ich glaube zum Beispiel, wenn es so Snippets sind von Anleitungen oder von Gedanken, die relativ kompakt sind, ja, und wo es jetzt nicht darum geht, dass zu erweitern oder zu bearbeiten oder zum Beispiel für Projektorganisationen. Da glaube ich, sind Wikis gut und für Anleitungen und relativ isoliert kompakte Snippets, Gedanken, sind Blogs gut zu verwenden. Ja? Also wir im Unternehmen verwenden eigentlich nur Wikis im Moment und da funktioniert aber das mit den Anleitungen, weil meistens ist es so, dass die Leute ihren Namespace haben und dass sie da ihre eigenen Anleitungen als Tagebücher verwenden sozusagen. Und wenn es dann breiter Verwendung findet, dann wird es verlinkt auf eine Hauptseite. Und das hilft manchmal ein bisschen bei der Organisation. Aber es stimmt schon, manchmal sind Weblogs auch eine Alternative.
So, wir steuern auf das Ende dieser Runde zu. Herbert, möchtest du jetzt noch etwas sagen? Einmal noch, er darf noch einmal reagieren und dann leiten wir langsam zu Astrid Mager über.
Weil dein Hinweis mit der Suche, legen Sie die Seite selbst an, doch zu schön ist, als dass man den einfach vorbeigehen lassen würde. Ich hatte einen Flash und das ist das, dass die zweite Deutung, die du gesagt hast, eigentlich dieselbe direkt zusammenhängt mit dem, was ich gestern über den Jacotot gesagt habe. Eine Suchmaschine ist die Frage an einen Lehrer. Ich habe die Hoffnung, dass da jemand ist, der mir eine gute Frage beantwortet. Ich stecke sie ein, nehme sie nach Hause mit und gebe ihm sozusagen die Bonuspunkte, dass er es gewusst hat. Und das ist eine pädagogische Voraussetzung, die immer schon Ungleichheit mit sich bringt. Und der Punkt, nämlich immer die Ungleichheit, ich stelle mich von vornherein als den Fragenden dar, der gerne eine Aufklärung hätte. Und durch deine Bemerkung ist mir deutlich geworden, dass man in dem Moment, in dem man eine Suchmaschine verwendet, sich an die Stelle des Tafelklasslers begibt, um irgendwo zu suchen, könntest du mir bitte etwas erklären. Und diese Geste, die du beschrieben hast, ist, dass der Lehrer, der prospektive Lehrer, dir die Sache zurückspiegelt und sagt, bitte mich fragst, du bist selbst gut genug, du findest es. Du kannst es irgendwie, ich muss es dir nicht sagen. Ja? Und an der Stelle eine Gleichheitssituation herstellt, die zwar äußerst frustrierend ist, aber in einem bestimmten Zugang tatsächlich in den pädagogischen Prozess eingebaute Asymmetrie aplaniert.
Es ist eine, wie du sagst, vielleicht eine Wiederherstellung ein bisschen des Gleichgewichts von Fragenden und Antwortenden, wenn du sagst, es gibt, ich habe nichts, ich habe keine Antwort, aber du kannst selber was, du kannst dir das selber beibringen, ja, sozusagen. Aber du kannst es auch so sehen, andererseits ist die Frage vielleicht auch die Prüfungsfrage von einem Lehrer, der die Prüfungsfrage von einem Lehrer, der jetzt das System prüft, der das System prüft und sagt, ja, vielleicht ist es, weißt du was, ja? Und wenn du nichts weißt, dann gehe ich wieder, ja, dann hast du nicht bestanden und ich suche mir was anderes. Und das ist ja oft auch die Praxis, die man sozusagen im Alltag verwendet, wenn ich nichts finde zu dem Thema, gehe ich woanders und suche, nehme einen anderen Suchtreffer von Google, aber ja.
Vielen herzlichen Dank, Andreas. Danke.